Wie hat das sich sonst beeinflusst, dieser Missbrauch oder die Vergewaltigung bei dir in deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das waren so die Triggerpunkte, worum du immer rumgelaufen bist?
Ich glaube, am meisten beeinflusst hat es mich tatsächlich im Aufbau dieses Bildes. Also ich hatte immer Angst, dass jemand mich sieht, dass jemand erkennt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin. Ich hatte immer Angst, dass jemand das Bild dahinter sieht, dass jemand sieht, dass ich gar nicht so stark bin und dass ich gar nicht so toll und cool bin, wie ich tue. Und hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste dann noch mehr drauf stapeln, dass auf gar keinen Fall jemand hinter diese Fassade schauen kann. Und ich glaube, ja, ich habe mich lange selber verloren, verleugnet und die größte Einbuße für mich selber war, dass ich nicht ich selber war.
Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen.
Oh Gott, diese Folge ist wahrscheinlich genauso besonders anders als alles andere, was bisher auf diesem Podcast ist, genauso wie ich gerade dieses Intro an einem sehr besonderen Ort aufnehme. Nennen wir es mal ein stilles Örtchen. Es ist tatsächlich der einzige stille Ort in meiner Wohnung gerade. Ich teile mir das Büro, Schlaf- und Wohnzimmer mit meinem Partner, der gerade dort arbeitet und ein Telefonat hat mit einem Kunden. In der Küche läuft die Spülmaschine und sein Sohn ist gerade aus der Schule gekommen, das heißt, sein Zimmer ist auch besetzt und unser Flur ist auch zu laut. Das heißt, ich nehme euch dieses Intro gerade vom Badezimmer auf. Das ist ziemlich lustig. Also, diese Folge, absolute Triggerwarnung, deswegen mag ich das direkt vorwegschießen. In dieser Folge spreche ich über den sexuellen Missbrauch, den ich erlebt habe als Kind. Es ist Teil 2 des Interviews mit der Seja in ihrer Yogipreneur-Gruppe. Eigentlich waren es nur ihre 3 Abschlussfragen, die sie mir stellen wollte, aber unglücklicher oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es sehen will, war direkt ihre erste der 3 Fragen, was das größte Hindernis war, das ich in meinem Leben bisher erlebt habe und wie ich es überwunden habe. Und das ist wohl oder übel der sexuelle Missbrauch, / die Vergewaltigung, die ich erlebt habe als Kind. Und da muss man dazu sagen, dass dieses Video im September gedreht wurde. Das heißt, es war kurz vor der Gerichtsverhandlung, bevor ich dem Mann zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren entgegengetreten bin und ja, dementsprechend auch eine sehr emotionale Podcast-Folge. Ich berichte darüber, was mein erster MeToo-Moment war, wie ich mit Missbrauch, mit Therapie und allem umgegangen bin, wie man selber an einen relativ schnellen Therapieplatz kommen kann, mit Glück. Ja, sehr, sehr spannende, krasse und emotionale Folge. Und wenn das für dich ein Triggerthema ist, dann bitte ich dich darum, die Folge entweder nicht oder mit Vorsicht anzuhören und die Hilfe zu holen. Also, ansonsten, enjoy und wir hören uns gleich am Ende der Folge nochmal.
Ich würde jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, obwohl ich das Gespräch mit total genieße. Was war dein größtes Hindernis und wie hast du es überwunden?
Mein aktuell größtes Hindernis oder zuletzt das größte war tatsächlich, mich mal in den Schatten zu stellen. Also ich bin nicht umsonst früher immer weiter, höher, schneller, besser gelaufen. Ja? Also ich habe ein Abi gemacht, also meine Eltern sind in meinem Geburtsjahr hierher geflohen nach Deutschland. Das heißt, ich bin hier zwar geboren, aufgewachsen, aber meine ersten 3 Lebensjahre habe ich nur Vietnamesisch gesprochen. Ich habe mir also Deutsch fließend angeeignet. Ich habe ein 2-0-Abi gemacht, 1-9er duales Studium, Bachelor, ein Master berufsbegleitend. Ich habe Karriere gemacht. Ich habe alle halbe Jahre eine Gehaltserhöhung bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Also vollkommen abgefahren. Und im Endeffekt habe ich das alles nur getan, um nicht eine Sekunde still sitzen zu müssen und über mich nachdenken zu müssen. Weil dann wäre mir klar geworden, dass ich getrieben bin von Ängsten und Schatten. Ich hatte Angst, meine Unzulänglichkeit zu sehen. Ich hatte Angst, das Thema Vergewaltigung zu sehen. Ja, da haben wir eine ähnliche Story. Ich bin als Kind sexuell missbraucht worden von einem Freund der Familie, wie man so schön sagt. Ich nenne ihn gern Mr. Arschloch. Und ich habe, das hat mir seelisch, also tatsächlich mehr seelisch als körperlich, Schmerzen und Ängste bereitet ohne Ende. Ich hatte so viel Angst, dass jemand das sieht, dass ich das sehe, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich davor immer, immer weiter weggelaufen bin. Und ja, mein größtes Hindernis auf dem Weg zu mir selber war, das zu erkennen, diesen Riesenbrocken mit Anfang, Mitte 20 zu erkennen, anzunehmen und zu entscheiden, was ich damit tue.
Und du hast dich ja auch, ist es okay, wenn wir darüber reden, kurz?
Ja, klar.
Du hast dich ja auch entschieden, ihn anzuzeigen, was ich ja nicht gemacht habe, wo ich die höchste Hochachtung habe, liebe Mai, wirklich.
Danke.
Und ich habe mir gerade ein Podcast-Interview angehört mit Brené Brown beim Super Soul Conversation von Oprah Winfrey. Und sie sagt, dass das Schlimme, beziehungsweise Oprah Winfrey sagt es in dem Interview, dass das Schlimme an einer Vergewaltigung eigentlich gar nicht der Akt an sich ist, sondern die Scham. Diese Scham, die man rumträgt, dass die eigentlich die Seele zerstört. Würdest du das auch
sagen? Ja. 100%. Also für mich war einer der Knotenlöser für mich tatsächlich Brené Brown. Deswegen witzig, dass du sie gerade erwähnst. Also wer sie nicht kennt, Brené, wie René geschrieben, nur mit einem B vorne, Brown, ist eine unglaublich tolle Wissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften in den USA und ihre Hauptthemen sind Scham und Verletzlichkeit. Shame and Vulnerability. Und sie hat einen unglaublich tollen...
Und sie hat zwei Bücher geschrieben zu dem Thema.
Genau, genau. Und einen unglaublich tollen TED-Talk. Den habe ich damals gesehen, The Power of Vulnerability. Und der, ich weiß gar nicht, wie lange der geht, 15 Minuten, 20 Minuten, der hat meine Welt aus den Angeln gerissen. Ja. Also ich habe, als ich diesen Talk gesehen habe, ich habe Gänsehaut bekommen, ja. Ich habe angefangen zu weinen, ich habe plötzlich verstanden, was Scham wirklich ist und warum ich mich eigentlich all die Zeit geschämt habe und ja, dass Scham eigentlich genau das war, was mich davon abgehalten hat, mich wirklich liebenswert zu fühlen, wirklich gesehen zu werden, weil ich halt die ganze Zeit Angst hatte, dass jemand dieses arme, kleine, verletzte Mädchen sieht und habe deswegen eine Mauer aufgebaut, einen Schutzwall. Ich habe ein Bild nach vorne auf diesen Wall projiziert von der starken, selbstbewussten, unabhängigen Powerfrau, die irgendwie alles rockt und ja, einfach nur, damit niemand ja das sieht, wofür ich mich geschämt habe. Und ja, das war, fiel mir wie Schuppen von den Augen, als ich damals das Video gesehen habe und dann habe ich mir auch ihre beiden Bücher reingezogen und also ich vergöttere diese Frau, das ist eine der krassesten Menschen für mich. Ich finde es so krass, dass sie so wenig Menschen kennen.
Echt? Ist es immer noch so?
Ja, wir leben in unserer Bubble.
Das ist so krass, sie ist für mich, und sie ist vor allem so lustig. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Sie ist unfassbar lustig. Sie hat zwei TED-Talks und man lacht sich kaputt. Sie redet über Vulnerability, Shame, über all diese richtig ekligen Sachen und sie ist lustig. Und das ist so krass, wo man denkt so, man denkt sich so, oh, sie ist Doktor, irgendwas, aber sie ist unfassbar menschlich. Sie gibt selber zu, dass sie hier, ich habe mir auch ein Interview mit ihr gehört mit Russell Crowe. Und da sagt sie, ja, ihre Sucht war lästern. Und das war so hart, lästern aufzugeben. Und ich so, oh, ich feiere dich. Cool, weißt du, so, das auch so ehrlich in einem Interview zu sagen. Sie ist so ehrlich mit ihr, mit ihren Schatten und mit ihren schlechten Sachen, wo man denkt so, oh, cool. Cool, dass jemand so unfassbar ehrlich ist und nicht irgendwie eine Show abzieht. Weil es so viele ziehen Show ab.
Toll.
Wie hat das sich sonst beeinflusst, dieser Missbrauch oder die Vergewaltigung bei dir in deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das waren so die Triggerpunkte, worum du immer rumgelaufen bist?
Ich glaube, Am meisten beeinflusst hat es mich tatsächlich im Aufbau dieses Bildes. Also ich hatte immer Angst, dass jemand mich sieht, dass jemand erkennt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin. Ich hatte immer Angst, dass jemand das Bild dahinter sieht, dass jemand sieht, dass ich gar nicht so stark bin und dass ich gar nicht so toll und cool bin, wie ich tue. Und hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste dann noch mehr draufstapeln, dass auf gar keinen Fall jemand hinter diese Fassade schauen kann. Und ich glaube, ja, ich habe mich lange selber verloren, verleugnet und die größte Einbuße für mich selber war, dass ich nicht ich selber war. Also ich bin eigentlich ein super gefühlvoller Mensch und ich bin einfach jahrelang in der Businesswelt mit solchen Ellenbogen durch die Gegend gelaufen. Ja, also vollkommen krass und krank eigentlich. Und als Kind konnte ich sowas wie Gedanken lesen. Also ich habe Menschen gesehen und wusste, wie es ihnen geht. Ich habe irgendwie wie Sprechblasen irgendwie über ihren Köpfen gesehen, was sie denken oder zumindest was ich dachte, was sie denken. Und habe das dann aber irgendwann abgelegt, ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, nee, damit komme ich ja jetzt irgendwie nicht weiter, ne, in der Businesswelt, wenn ich irgendwie im Meetingraum sitze und irgendwie alle da sitzen mit so einer Fresse und mit, oh, ich habe keinen Bock hier zu sein, alles scheiße, mein Job ist scheiße, mein Leben ist kacke, alles kacke. Ja, also ich bin halt super abgestumpft, weil ich eben diese harte Schale nach außen zeigen wollte und mir auch selber gar nicht eingestehen wollte. Ich wollte selber ganz, ganz lang gar nicht sehen, dass ich diese weiche Seite habe. Rumgeschifft bin ich um alles, was weiblich war. Also wirklich alles, was irgendwie weiblich war. High Heels, Nagellack, Make-up, Jungs rumknutschen, aber auch alles, was irgendwie verletzlich gemacht hat. Also ich lerne jetzt erst, seit ich mit dem Olli zusammen bin, seit 2,5, 3 Jahren, lerne ich erst Gefühle zu benennen. Vorher, wenn ich angefangen habe, irgendwie Tränen in den Augen zu bekommen, habe ich es immer abgemunkt mit, ich bin nur emotional, ist gleich vorbei. Ja, also wie abstrus ist denn das? Ja, alle Gefühle, die mich berührt haben, hießen früher emotional. Die hatten keine anderen Namen, ich konnte sie nicht benennen, ich konnte sie nicht zuordnen, ich wusste nicht, was sie sind. Rumgeschippert bin ich natürlich auch um Vergewaltigung, klar. Also sobald irgendwo in den Medien das Wort Vergewaltigung aufkam oder mal Freunde von mir oder irgendwelche in der Uni einen Witz gemacht haben. Ich kriege übrigens bis heute das Kotzen, wenn jemand einen Witz über Vergewaltigung macht. Da springe ich. Also damals konnte ich es nicht. Damals hätte ich mich ja dann zu erkennen geben müssen. Aber heute springe ich jedem ins Gesicht, der meint, schwarzer Humor zum Thema Vergewaltigung sei in Ordnung. Also, don't do it. Zumindest nicht in meiner Gegenwart.
Bin auch nicht in meiner.
Damals.
In keiner Gegenwart. Am besten einfach über so ein Thema keinen Witz machen, weil was ich tatsächlich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich die Frauen anziehe, aber jede Frau, der ich begegne, mit der ich näher begegne, wurde als Kind missbraucht. Oder hat irgendeine Form der sexuellen Gewalt. Deswegen sind solche Witze einfach nicht okay, wenn man sich überlegt, nicht jede zweite Frau, für mich ist es jede Frau, die sexuelle Gewalt in jeglicher Hinsicht erlebt hat. Deswegen solche Witze, sollte man überlegen, warum macht man so einen Witz? Ja, auch ein Peak-Thema bei mir, das weißt du ja.
Genau, bei solchen Themen bin ich dann damals irgendwie komplett paralysiert. Ja, also es ist so, als ob man hier einen komplett ausgesetzt hat und ich einfach nur auf einmal wieder das kleine Kind war, das gehofft hat, Augen zu und durch, hoffentlich kommt gleich ein neues Thema und dann kann ich wieder entspannen.
Ja. Danke, dass du deine Geschichte ja noch geteilt hast. Ich wusste nicht, du hast nicht reagiert auf die Sprachnachricht, deswegen wusste ich nicht, ob es für dich okay ist oder nicht, das hier im Interview auch zu besprechen, weil ist schon, was ist, wo man, was ein, also ich weiß, dass es mich immer berührt und ich kenne dich sehr gut und ich möchte nicht dich in der Situation irgendwie bringen, wo du sagst, oh, das ist mir unangenehm. Deswegen danke, dass du so ehrlich und offen darüber geredet hast. Ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Frauen sehen und vor allem auch mein Appell auch hier in diesem Interview nochmal, wenn eine Frau sagt, okay, ja, ich erkenne mich hier auch mal wieder, da war was in meiner Kindheit.
Oder sie, ja.
Oder mir, genau. Da erkenne ich mich wieder, da war was in meiner Kindheit. Dann bitte sucht euch professionellen Rat. Sucht euch jemanden, mit dem ihr drüber reden könnt. Lasst es bitte nicht untherapiert. Weil ich glaube, ich und Mai sind die besten Beispiele, was passiert, wenn man es erstmal nicht therapiert. Weil die Schutzschicht, die man sich aufbaut, die ist es nicht wert. Die ist nicht wert. Ja. Und ich glaube auch für dich, das Leben jetzt, seitdem du das, du warst in Therapie auch wie ich, du hast Yoga wie ich gemacht, du meditierst, du hast jetzt eine wunderbare Beziehung mit einem ganz, ganz tollen Mann. Also war es wert, durch die Hölle dafür zu gehen, oder? Einmal das so durchzuarbeiten.
Ja. Das war es wert. Und also du brauchst dich auch gar nicht irgendwie entschuldigen, bedanken, irgendwas. Also für mich sind meine Themen offenes Buch. Also wer mich kennt oder auch noch nicht kennt, geht gerne auf meinen Facebook-Account, schickt mir eine Freundschaftsanfrage, Instagram, YouTube. Also ich mir, du hast mich mal die Tabubrecherin genannt. Ja. Wow. Und es passt ganz gut. Für mich ist jedes Tabu, hinterfrage ich, warum ist es ein Tabuthema? Warum schämt man sich für Dinge? Warum darf man nicht über Vergewaltigung reden? Warum darf man nicht über dies und jenes reden? Und bei mir kommt meistens kommt bei mir am Ende ein, also ich werde das jetzt tun, raus. Und deswegen, für mich ist das gerade das Thema Vergewaltigung, weil es mich eben selber so sehr betroffen hat, ist das ein Ding, wo ich 100% offen drüber rede und auch poste. Und ihr werdet auch die nächsten Wochen mehr darüber sehen. Nächste Woche um diese Zeit ist wahrscheinlich schon der erste Gerichtsverhandlungstag vorbei. Also ich habe vor 2,5 Jahren angezeigt. Und endlich, super krass eigentlich, 2,5 Jahre später, findet jetzt die Gerichtsverhandlung endlich statt. Also es sind 5 Tage innerhalb von einem Monat. Also es ist vollkommen abgefahren. Also wenn jemand ein bisschen mehr zu den Prozessen wissen möchte, also ein Erfahrungsbericht zu den Prozessen. Ich bin keine Rechtsberatung. Ich kann nur das erzählen, was ich erlebt habe. Und ich habe zum Glück sehr viel Positives erlebt. Sehr professionelle Kriminalhauptkommissarinnen und eine unglaublich tolle Anwältin und einen unglaublich tollen Mann vom Weißen Ring. Einer der größten Opferschutz-Hilfsorganisationen in Deutschland. Also ich habe viel, viel Gutes erfahren und dafür bin ich unglaublich dankbar und darüber berichte ich gerne. Und ich glaube, es gibt auch das ist ein einstündiges Video oder so auf YouTube, wo ich über das Thema Vergewaltigung erzähle. Also keine Sorge, ich werde nicht explizit zum Thema Akt und so, aber was wir gerade angerissen haben innerhalb von ein paar Minuten, das erzähle ich halt in einem ganzen Video. Was es mit einem Kind, mit einem Mädchen macht, explizit mit mir macht, wie man da rausgehen kann, was die Verjährungsfristen sind, wie ihr euch Hilfe holen könnt. Ein absolutes von Mensch zu Mensch Video, also wen das interessiert.
Klickt da rein. Willst du das in die Kommentare reinpacken?
Ja, das kann ich machen. Ich schreib's mir gerade auf. Dann schiebe ich das in die Kommentare rein.
Was ich auch empfehlen würde, wenn jemand merkt, okay, krass, da ist was und wir wissen alle, Psychotherapie dauert in Deutschland Zeit, einen Platz zu bekommen. Ich war bei 2 verschiedenen Notrufen gewesen, einmal in Mainz, einmal in Mannheim. Den Frauen bin ich immer noch dankbar, den Beratern, die da waren. Und das kann ich echt nur empfehlen. Also ich war beim Notruf für vergewaltigte Frauen gewesen damals. Ja, es war das Erste, was ich gemacht habe. Es ist bei mir ja, ich habe es ja unterdrückt gehabt, lange Jahre. Dann ist es ja hochgekommen durch Yoga Nidra und dann vor allem durch den Streit mit meinem Mann. Und als ich wusste, okay, da ist was passiert, ich wurde missbraucht und ich habe das Erste, was ich getan habe, war Google. Was googelt man? Nur vergewaltigt, ich wurde vergewaltigt, meinst du das?
Oh, wie krass!
Und dann kam halt dieser Notruf raus, Notruf für vergewaltigte Frauen. Da habe ich angerufen, hatte 3 Termine bei denen dann direkt bekommen. Die hatten mich auch unterstützt beim Anzeigen. Die hatten mich auch unterstützt, dass ich eine Psychotherapie auch bezahlt bekomme, wenn das die Krankenkasse nicht gemacht hätte. Also die sind wirklich da. Und in Mannheim war ich halt dann nochmal, weil meine Psychotherapeutin dann im Urlaub war und ich war in Mannheim. Und dann bin ich auch nochmal zu denen gegangen. Und habe da auch nochmal akute Hilfe bekommen. Deswegen, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, holt euch akute Hilfe. Holt euch die Hilfe, die da ist. Entweder Weißer Ring, wie bei Mai oder bei mir, Notruf für vergewaltigte Frauen. Die Frauen sind da, die Hilfe ist da und man darf sie sich nehmen und sie ist kostenlos.
Krankenkassenärztliche Vereinigung, wenn wir schon bei Tipps sind. Ein sehr langes, seltsames Wort, aber gibt es einen? Es gibt in jedem Bundesland eine Krankenkassenärztliche Vereinigung. Das heißt, ihr gebt dieses super lange, seltsame Wort ein, plus den Namen eures Bundeslandes und dann bekommt ihr eine Telefonnummer raus. Da könnt ihr anrufen und sagen, ihr möchtet eine Psychotherapie haben oder was auch immer für einen Facharzt. Und die suchen euch dann Ärzte in der Nähe raus, die freiwillig sich bei der Vereinigung gemeldet haben, gesagt haben, ich habe freie Kapazität. So habe ich zum Beispiel innerhalb von einer Woche, obwohl man normalerweise 6 bis 9 Monate Wartezeit hat, eine Psychotherapeutin bekommen, mit der ich auch 2 Jahre lang psychoanalytisch gearbeitet habe.
Das ist spannend. Siehst du, ich habe einfach gegoogelt. Und ich habe dann, genau, ich habe gegoogelt. Und habe sie gefunden, also ich war bei 2 anderen vorher, die waren richtig schlimm. Und dann habe ich sie gefunden. Ich habe ein halbes Jahr, war ich aber auch untherapiert gewesen. Und das war das schlimmste halbe Jahr meines Lebens. Da war ich selbstmordgefährdet. Also es war ganz schlimm. Deswegen, das war ein guter...
Schön, dass du noch da bist.
Ja, mich auch froh. Danke. Bin auch sehr froh, dass ich hier bin. Wer gut wie ist, gut wie...
Ja, was würden wir nur ohne dich machen?
I don't know. 3 Personen wissen jetzt nicht, was sie sich anschauen sollten.
Und ich wüsste nicht, mit wem ich mich und mein Mini unterhalten müsste.
I don't know. Du würdest jetzt ganz alleine sitzen und immer vor dein Handy reden.
Das wäre voll seltsam.
Nee, das ist ganz wichtig. Ihr seid nicht alleine da draußen. Das ist echt meine Message. Deswegen machen wir doch die Scheiße, die wir machen mal. Seien wir doch ehrlich, oder? Wir machen das doch nicht, weil uns irgendwie langweilig ist, sondern wir gehen doch nur da raus und teilen unsere Geschichte, um genau das eigentlich, um andere Leute zu unterstützen, die eben, wo wir sie halt nicht hatten.
Ganz ehrlich, ja. Also das ist der Grund gewesen, warum ich damals angefangen habe, meine Geschichte zu teilen. Also ich war 2 Monate habe ich es noch geschafft, nach der Anzeige zur Arbeit zu gehen, aber das war auch mehr ein zur Arbeit zu gehen als arbeiten. meine Leistungen sind rapide abgesunken. Ich habe Schlafprobleme bekommen. Ich habe Kälteanfälle auf der Arbeit bekommen. Ich habe mehrere Pullis übereinander getragen, obwohl ich früher immer nur so eine Bluse anhatte. Und mir war einfach dauerkalt. Ich habe Panikattacken bekommen. Und also ich bin wirklich, habe es noch 2 Monate geschafft, wo ich denk, boah, es hätte jetzt schon länger sein können. Und andere mir sagen, Alter, mal 2 Monate, Respekt. Ich bin 1 Jahr lang krankgeschrieben gewesen, bis ich überhaupt getraut habe, mich langsam anderen anzuvertrauen. Also ich habe viele meiner Freunde erst gar nicht so genau erzählt, was eigentlich los ist und warum ich nicht mehr zur Arbeit gehe. Viele meiner Kollegen haben es sehr, sehr spät erfahren. Außer meine engsten Kollegen, die wussten es tatsächlich schon vorher. Ich wurde sogar unterstützt, also sind mich unglaublich dankbar. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mir gerade zuhören, ich danke euch dafür, dass ihr da wart. Und ich habe hat bei mir so ein Schalter sich umgelegt. Das war tatsächlich sogar damals die Conny Wiesalski. Ich glaube, wir haben beide die Vulnerability Challenge von ihr damals gesehen. Ja. Ich weiß noch, es war irgendwie im Januar 30 Tage, wo sie sich 30 Tage jeden Tag verletzlich gezeigt hat, ein Video gedreht hat und auf YouTube gestellt hat.
Und das war zu klein, wie Millie Brown und Conny Wiesalski.
Genau.
Ich krieg gerade eine Geld.
Genau. Ja. Das war zeitgleich. Und ich habe das damals gesehen und ich glaube, es war irgendwann so bei Tag 9 oder 10, habe ich gemerkt, dass mich ihre Videos so sehr anziehen, weil sie mir zeigt, dass ich nicht alleine bin. Weil sie mir 9 Tage lang jeden Morgen zeigt, du bist nicht alleine, guck mal, mir geht's auch scheiße, guck mal, ich bin auch verletzlich, guck mal, ich habe auch Dinge erlebt, die schlimm sind. Und da ist mir auf einmal klar geworden, ja fuck, ich habe super viel von ihr und von ganz vielen anderen, wie man sie schon nennt, Content-Creatern gelernt. Ich habe super viel konsumiert. Ich habe YouTube. Ich habe mich dadurch, dass ich habe noch nie. Du warst die erste Frau, die mir und die mir gesagt hat, ich auch, ja, me too.
Du auch mal.
Wir waren die. Und diese Connection, die hatte ich vorher nicht, nie. Ich wusste vorher, ich hab vorher Statistiken gelesen. Jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben sexuelle Gewalt, bla bla. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, wann kommt eine von diesen jede dritte Frauen um die Ecke und erzählt mir das, damit ich auch endlich sagen kann, ich auch. Ja, also ich ich habe mich immer gefragt, so, hey, wo stecken all die Frauen? Und hatte aber selber nicht die Kraft, zuerst zu erzählen, dass es mir passiert ist.
Wie kamen wir eigentlich darauf? Und hast du es dann doch erzählt bei mir?
Ja, ich habe es erzählt. Genau, ne? Genau. Da war ich dann schon in dem Stadium, wo ich es angefangen habe, Leuten zu erzählen. Aber du warst tatsächlich die erste Frau, die dann auch ich auch gesagt hat. Obwohl ich schon vorher sehr vielen anderen Frauen erzählt habe. Naja, auf jeden Fall habe ich da in dem Moment gemerkt, verdammt, ich kann und will was zurückgeben. Ich habe all die Menschen, die mir gezeigt haben, dass ich nicht alleine bin, waren Menschen, die waren online, die kannte ich nie und vielleicht kennen die mich auch nie im Leben und werden mich niemals kennenlernen. Ja, die Conny habe ich ein einziges Mal jetzt in Berlin gesehen, bin ihr unglaublich dankbar dafür. Ich glaube, sie weiß. Doch, Lissabon war das, genau. Das, aber sie weiß ja nicht um meine Geschichte und was für eine krasse Verbindung ich dann mit ihr habe. Und so habe ich gemerkt, und genau so ein Mensch kann ich jetzt für andere sein, indem ich meine Story, meine dunkelsten Seiten, meine Schatten hier und jetzt mit anderen teile. Und so habe ich quasi aus meiner Krankheit, also ich war damals seit gut einem Jahr krankgeschrieben mit Burnout, posttraumatischer Belastungsstörung, Depression. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Panikattacken, ich hatte Neurodermitis, ich habe mich blutig gekratzt am ganzen Körper und bin nachts schreiend, weinend aufgewacht. Und all das habe ich in jedem Tag in einem Posting mit den Menschen geteilt, ohne zu wissen. Also tatsächlich hatte ich auch am Anfang Angst vor einem Shitstorm. Der kam nie. Der kam wirklich nie innerhalb der letzten 2-3 Jahre, die ich so viel über Social Media geteilt habe, habe ich keinen einzigen Shitstorm bekommen. Stattdessen habe ich unglaublich viele Ich-Auchs bekommen von Freunden, Bekannten, Fremden. Also es war super viel positiv, super viel genau das, was ich erreichen wollte. Anderen Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und das ist bis heute mein größter Motivator. Und ich glaube, für dich auch.
Ja, für mich total. Ich habe ein einziges Mal ein negatives Kommentar bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Oktober habe ich ja meine Geschichte da mal geteilt im Live. Und habe mal erzählt. Und da hat dann eine mir, eine Spanierin erzählt, hat gemeint so, ja, sie wollte mir Feedback geben zu diesem Live und sie hatte mir das ja nicht so abgekauft, vor allem, weil ich erst geweint hätte und dann wäre ich so in dieses Überspielen reingegangen. Und da wollte sie mir Feedback geben, dass ich da nicht so schnell in das Überspielen reingehe. Und ich höre mir diese, das war eine, die kennst du auch, war so eine Bekannte und ich so, what the fuck, ganz ehrlich, gut gemeinter Rat, wie ich meine Geschichte zu teilen habe und dass es halt schneller im Leiden bleiben soll. Ich denke so, nur damit du dir irgendwas anschauen kannst, was dich irgendwie, vielleicht was dich geil, was du geil findest, dass jemand auf der Kamera heult oder so.
Ich muss gerade eine Runde kotzen.
Krass, oder? Das ist so. Also, aber du hast recht, dafür, für diesen einen Kommentar, der mir leider im Kopf geblieben ist, habe ich hunderte, Millionen positives Feedback bekommen mit vielen, vielen MeToo, vor allem im persönlichen Kontakt. Persönlichen Kontakt habe ich das Gefühl, erzählen mir die Leute irgendwie, sie hören meinen Namen und die nächste Sekunde erzählen sie mir von ihrer Vergewaltigung gefühlt. Und ich denke mir so, okay, krass, cool.
Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir unsere Geschichte so präsent machen, ermöglichen wir anderen eben auch, einfach MeToo zu sagen, weil wir haben es ihnen zwar gar nicht persönlich erzählt, aber sie wissen, dass es uns passiert ist. Und deswegen können sie zu uns kommen, weil sie wissen, bei uns ist es sicher. Wir haben es auch erlebt. Wir sind Schwestern.
Genau. Und wir sind alle Schwestern, alle, die das erlebt haben, die als Kind missbraucht wurden. Wir sind durch ein furchtbares Ereignis sind wir zu Schwestern geworden. Aber auch zu... Hui, guck mal, schöne Decke. zu Verbündeten. Und das ist eine Schwesternschaft, wo ich irgendwie nie gedacht hätte, dass ich da dazugehören würde. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, die Frauen, die das überwunden haben, das sind für mich wahnsinnig starke Frauen. Es sind Frauen, die mich beeindrucken, so wie du. Deswegen danke, dass du diesen Schritt gehst für alle Frauen.
Danke.
So, lass uns zu den Abschlussfragen weiter zurückgehen.
Abschlussfragen? Welche Abschlussfragen? Wir sind live?
Ja, das passiert, wenn man mit seiner engen Freundin ein Interview hat, ne? Dann kommt man ins Plaudern. Hindernis. Genau, welchen Speaker oder Yoga-Lehrer sollte jeder mal live erleben? Was empfiehlst du?
Julia Weiß.
Oh, ja.
Ist eine ganz, ganz besondere Acro-Yoga, Yoga und Thai-Massage-Lehrerin. Es ist eine Frau. Liebe, liebe, liebe sie. Liebe Julia, falls du die Zeit hast, dieses Video zu schauen, I love you und ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen. Sie ist großartig. Sie hat eine Energie, das ist der Wahnsinn. Also bevor ich Julia kannte, hatte ich mich auf eine Immersion, also eine von Acro Yoga International, gibt es immer so 5 Tage, entweder Sola oder Luna Immersion, wo man Acro Yoga oder Thai Massage macht. Und da hatte ich mich angemeldet mit ihr und ihrem Mann, Pascal Weiß. Und ich hatte keine Ahnung, wer Julia ist. Ich hatte keine Ahnung, wie sie aussieht. Und ich saß da im Raum und da waren bestimmt schon 20 Leute drin. Und Julia betritt den Raum und es ist einfach nur Energie, das ist Julia. Also so, mir war sofort klar, das muss Julia sein. Es ist, ja, krasse, tolle, hammer, inspirierende Frau.
Übrigens war Julia schon hier im Interview für alle, die mehr über Julia erfahren wollen. Sucht euch einfach in der linken Leiste Julia Weiß und dann findet ihr das Interview mit ihr. Welches Buch hat dein Leben positiv beeinflusst? Darüber haben wir eben schon kurz geredet.
Tatsächlich unglaublich viele. Also ich habe klar auch die von Brené Brown, wobei da haben wir ja gerade schon über die TED Talks gesprochen. Während meiner dunkelsten Phase habe ich Das Kind in dir muss Heimat finden, habe ich durchgearbeitet. Wow. Von Stefanie Stahl. Ein unglaublich tolles Buch zur inneren Kindarbeit. Und da habe ich erst so viele Dinge über mich gelernt, weil sie, also sie ist Psychotherapeutin und schreibt, sie schreibt total easy, also für wirklich super entspannt zum Lesen und auch mit vielen, vielen Textbeispielen und Glaubenssatzbeispielen, dass man sich einfach nur seine aus der Liste rauspicken muss. Das geht für mich sehr viel einfacher, als mir selber irgendwie ausdenken zu müssen, ah, wo habe ich denn jetzt eigentlich Probleme? Ja, als wenn ich einfach nur eine Liste durchgehe und sage, oh ja, das Problem habe ich, das, ja, das sage ich mir auch immer, das auch, das auch. großartiges Buch, kann ich jedem empfehlen. Innere Kindarbeit und es ist Schatten- als auch Lichtarbeit. Und die meisten machen aber nur die Schattenarbeit, weil die erste Hälfte vom Buch Schattenarbeit ist und kommen nicht zur Lichtarbeit, weil ja irgendwie ist es für uns leichter, uns anzuschauen, warum wir so scheiße sind, als warum wir eigentlich toll sind und warum wir ein tolles Leben verdient haben. Also jeder, der sich gerade wieder erkennt, arbeitet die zweite Hälfte vom Buch auch durch. You deserve it.
Wo siehst du dich in einem Jahr und was ist deine Vision?
In einem Jahr sehe ich mich auf ganz, ganz vielen Acro-Yoga- und Yoga-Festivals rumturnen, unterrichten, Menschen inspirieren, Talks halten. Ich habe Retreats und Workshops, die sich von alleine füllen, einfach weil die Leute mich cool finden, weil die Leute von mir, mit mir unterrichtet werden wollen, mich weiterempfehlen und es läuft alles ganz easy, entspannt von alleine und ich darf einfach da sein und teilen, was, ja, was mich berührt und erfüllt.
So, das war's mit den 2 Teilen meines Interviews mit der Silja. Ich hoffe, ihr habt ja viel draus mitnehmen können, viel gelernt, viel mit uns gelacht, mit uns gefeiert. Und apropos feiern, die Silja hat gerade, es ist jetzt 2-3 Wochen her, ihren Yogipreneur Durchstarter Club gelauncht. Wenn du da neugierig bist, klick mal in die Shownotes rein. Es ist ein Online-Club, eine Community, also eine Bezahl-Community neben ihrer Gratis-Community mit den 1200 Leuten drin, wo es jeden Monat neuen Input gibt, wo es jeden Monat neue Videos von Experten aus der, ja, aus dem Finanzbereich, aus dem Startup sich selbstständig macht Bereich, aus dem Social Media Marketing Bereich, wirklich alles Mögliche an Experten sich tummeln und ihr, ja, sehr, sehr coolen, spannenden Input für sehr wenig Geld bekommt. Also, sehr war es wichtig, dass sich wirklich jeder das leisten kann. Und das ist, sie sagt immer, dass der Club günstiger ist als ein Kaffee am Tag. Also, falls ihr da Interesse habt, schaut mal rein in den Shownotes. Super, super spannend. Und nochmal der Wunsch an euch, klickt auf den Umfrage-Link und erzählt mir, was euch interessiert, worüber ihr mehr erfahren wollt in diesem Podcast, damit ich den Podcast an euch und eure Wünsche maßschneidern kann. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.